Salut zusammen, grüezi miteinander, hoi miteinander. Wir sind wieder hier live aus dem Zwischenraum Himmel und Erde. Wir reden über Himmel auf Erden und heute das Thema Kultur auf Erden radikal anders. Wir, das sind Michi Girgis, das ist Jele Mailänder, das bin ich, der Bobby. Jele, du bist Autorin, Theologin, Mama, Bücherwurm und ganz vieles, was ja viele nicht wissen. Du wärst, wenn du nicht Theologin wärst, wärst du ja Fitnesstrainerin am liebsten.
Nee, ich wäre gerne Physiotherapeutin. Das ist natürlich ein Riesenunterschied. All the same. No. Na, ich finde es faszinierend, wenn Physiotherapeuten ne, so durch eine, so eine minimale Handbewegung dein Leben quasi verändern. Ne?
Nein, das ist schmerzhaft. Ich bin gerade jetzt wieder in der Physio. Minimale Handbewegung, das tötet dich. Also da stirbst du, da weinst du, das tut weh.
Ja, aber am Ende wird es doch besser, oder?
Das behaupten die immer. Aber dann tut es immer noch zwei Tage weh.
Ja, na, ich hab wirklich gute Erfahrungen mit Physiotherapie. Ja. Ich finde, das sind großartige Menschen. Mhm. Techniken zu beherrschen, wie der im Körper mehr wieder irgendwie alles ins Lot kommt, finde ich großartig. Würde ich gerne lernen.
Bezweifle ich auch gar nicht. Ich bin vielleicht noch nicht bis zum Ende durchgekommen.
Ich wollte gerade sagen, du lebst wieder im Glauben und noch nicht im Schauen.
Was sind wir beim Thema? Ja. Sind wir jetzt immer noch dran.
Das ist eine eschatologische Spannung.
Ja, genau. Das in meiner Warte. So schön. Und du, Michi, bist auch hier, Theologe, Papa, Wegbereiter für Neues, Katalysator für Veränderung. Und was ja viele nicht wissen, du hast eine Vorliebe für scharfes Essen.
Ja, genau.
Also, ich bei scharf bin ich raus. Ehrlich? Nur schon ein bisschen scharf, wenn alle essen, ich bin raus. Es kommt mir Schweiß überall und ich denke, scharf ist sowas, Schärfe macht für mich kein Essen besser. Es macht nur scharf. Woher kommt das bei dir?
Woher es kommt, habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung. Wir essen immer ganz unscharf bei uns. Ich habe ja 4 Frauen zu Hause und wenn ich da nur ein bisschen Pfeffer reinmache, dann sagen sie, oh, kann ich nicht mehr essen, ich merke noch nicht mal, dass es gewürzt ist. Aber ja, darum ist es eigentlich immer ungewürzt und ich esse dann nicht für mich so speziell scharf. Aber manchmal gibt es so Möglichkeiten, zum Beispiel beim Thailänder oder so, und dann sage ich, ich will das Schärfste und dann noch extra scharf. Und dann sind sie dann ganz stolz und sage, ich will aber richtig scharf, nicht Schweizer scharf. Ja. Und dann kommen sie und nachher fragen sie und sagen sie, ey, für mich war es nicht mal scharf. Ja, das geht doch gar nicht. Aber es ist einfach so. Ja. Und jetzt haben sie mir, meine Tochter hat mir jetzt eine Chili-Soße gekauft.
So mit 5 Totenkopf-Zeichen drauf.
Und da gibt es Chili-Scharf 1 bis Chili-Scharf 100. Und ich habe jetzt 100.
Nee.
Und?
Doch. Und ich habe beim ersten Essen habe ich etwa ein Zehntel der Flasche schon reingeleert. Und es war ein bisschen scharf dann. Aber es ist schon ganz viel raus. Und sie hat gesagt, bist du wahnsinnig? Und dann habe ich gesagt, nee, jetzt habe ich gemerkt, dass es ein bisschen scharf wird. Also einfach darum, ich weiß nicht, woher es kommt, aber ja.
Jetzt erklärt sich alles. Du hast uns in ein paar Folgen jetzt immer wieder mal von deiner Burnout-Geschichte erzählt. Ja. Wenn man natürlich so scharf ist,
bin ich seit dann durchgebrannt.
Das ist durchgebrannt. Alles weggebrannt.
Sicherung.
Wir sind hier mitten im freien Denken über Himmel auf Erde nach, Himmel und Erde auch. Und wir haben immer wieder mit Insekten zu kämpfen. Ich weiß nicht, ob man es auf den letzten Folgen gesehen hat. Ich hatte so eine Breme, sagt man in Schweizerdeutsch. Das ist eine Bremse, oder? Bei euch?
Ja, ist
bei uns
Bremse,
sind Bremsen nur die am Fahrrad sind, die dazu dienen, dass es nicht wehtut. Und die Bremen, die tun auch weh. Und ich habe da versucht, die heimlich hier wegzutöten, damit man es nicht sieht.
Nicht mal ich habe es gemerkt.
Und ich habe euch einen random Fact heute mitgebracht über Insekten. Zum Beispiel über Flöhe habe ich was. Flöhe haben die Fähigkeit, die können 150 Mal so hoch springen, wie sie körperlich groß sind.
Oh wow.
Wäre das bei uns auch so, beim Mensch mit etwa 1,75 Meter, wären das etwa 262,5 Meter.
Wow.
Das ist heftig.
Das ist krass. Vor allem, wo bist denn du da?
Da ist man schon irgendwo da oben bei der Steilwand dann.
Was ja schon auch reizvoll ist. Ne?
Ja. Hat was eben, da sind wir, ja. Fliegen haben wir auch schon darüber geredet. Mhm. Fliegen ist schön.
Ja, schon cool, ja.
Aber das ist heute nicht das Thema, weil heute wollen wir über Kultur auf Erden reden. Radikal anders. Flo ist radikal anders als wir, das ist gut so. Radikal anders, Kultur, ganz grundsätzlich mal. Was um Himmels Willen ist Kultur?
Da gibt es sicher ganz verschiedene Definitionen. Ich sage immer, eigentlich Kultur ist nicht das, was im Leitbild steht. Da kann man ja ganz schönes Zeugs hinschreiben.
Bei uns auch, ja, stimmt.
Ja, genau.
Der Campus steht viel Schönes drin.
Sondern es sind eigentlich die gelebten Werte. Und das, was du dann in der Praxis lebst, das ist eigentlich die eigentliche Kultur. Nicht die ich die gerne hätte und die ich gut finde und die ich christlich finde und vorbildlich, sondern das, was ich wirklich lebe. Und das kommt in Sprache, Ritualen, Umgangsformen, im Verhalten, in allem eigentlich zum Ausdruck. Und das kann sehr unerfreulich sein. Also wenn man da ehrlich eben hinschaut, es kann aber auch sehr schön sein. Und ich finde, wenn man dem auf die Schliche kommen will, muss man eigentlich einen Erstbesucher fragen, zum Beispiel zum Gottesdienst. Was empfindest du beim ersten Besuch?
Ja.
Und ich finde das immer super. Und die sagen immer, hey, ich habe mich so wohl gefühlt, diese Atmosphäre hier ist super. Und das freut mich immer. Wenn der das Gegenteil behaupten würde, wäre ich ganz betrübt. Weil ich denke, etwas von dem Reich Gottes sollte man in unserer Gemeinschaft spüren. Das ist für mich eigentlich das Wichtigste. Hm. Aber dann die Predigt gut finden, alles ist noch ein anderes Thema. Aber wenn die Atmosphäre nicht spürbar anders ist, dann hätte ich sehr große Fragezeichen. Und daher, wenn ich auch irgendwo hingehe, dann wirkt das noch ganz unbeeinflusst auf einem. Wenn man dann 20 Jahre dabei ist, merkt man es vielleicht gar nicht mehr. Oder findet es einfach normal.
Hm. Kultur für dich, Jele?
Ja, ich würde der Definition irgendwie ganz beistimmen. Sogar, das sind Werte, Normen, Formen, Umgangsformen auch. Na, ich gehe irgendwie in ein Land und man gibt sich nicht die Hand, sondern man verneigt sich voreinander, legt die Hände aneinander. Oder in manchen Ländern wird mit dem Kopf geschüttelt, statt mit dem Kopf genickt, um Ja zu sagen.
Albanien irritiert mich immer wieder. Ja, abgefahren. Willst du noch ein Eis?
Ja.
Und dann will er trotzdem eins. Ich check's nicht.
Aber das sind Formen. Das ist am Ende ist das Kultur. Wie höflich, wie nicht höflich sind wir. Ne? Ja. Also wie umschiffen wir Dinge? Wie klar, ne, wir Deutschen, wir neigen dazu, ja die Dinge bäm, rauszublärren. Ja. Das ist eine Frage der Kultur, wie wir miteinander umgehen, welchen Wert wir an höchster Stelle haben. Ist es die Wahrheit? Das ist bei den Deutschen, ne? Das, die Wahrheit muss raus und so. Dann haust du halt diese klaren Ansagen raus, ist der Wert eben Höflichkeit oder vielleicht sogar Schamhaftigkeit, dann würdest du diese Wahrheiten immer umschiffen. Also das würde ich sagen, ist Kultur, beinhaltet so, man sagt so, oder? Artefakte, halt so ganz so das, ne, was sich so zeigt im Leben, ne, welche Bilder an der Wand hängen, welche Farben man benutzt, welche Begrüßungsfloskeln du hast und so weiter, das sind dann die Artefakte. Aber bist du nicht voll der Fachmann für Kultur? Du hast du nicht erzählt irgendwann die letzten Tage, dass du eine Masterarbeit auch zum Thema Kultur geschrieben hast.
Ich bin natürlich weit weg vom Fachmännischen. Ich habe mich einfach ein bisschen rein genördet, weil mich das fasziniert eben, wie wirkt sich Kultur dann auf Evangelium aus, weil man manchmal die Selbstlüge hat, das Evangelium ist in einem luftleeren Raum entstanden, ist das nackte Wahre und dann kommt es und prägt jede Kultur und es stimmt eben auch in die andere Richtung, dass eben dass die Kultur das Evangeliumsverständnis prägt. Und das ist wichtig, dass wir uns dessen bewusst sind, was für eine Kultur wir haben, dass das Evangelium unsere Kultur prägen darf und soll, schön, dass aber auch in jeder Kultur schon was Göttliches drin ist, die dann wieder in Richtung Evangelium zurückdrückt. Und jetzt haben wir hier, ich weiß nicht, ob man es hört, da hat einer eine eigene Kultur, der fräst da oben durch mit seinem Düsenjet. Ich habe zum Beispiel erlebt, dass ich die Bibel aus meiner kulturellen Brille immer sehr schweizerisch-kapitalistisch gelesen habe. Matthäus 25, klassisches Beispiel, diese verschiedenen Talente. Ich gebe dir eins, ich gebe dir zwei, ich gebe dir fünf. Und dann hat das der Herr da geht, dann wird das vermehrt. Und ich habe immer gelesen, der Herr muss Jesus sein, weil er kommt ja zurück und sagt, guter Knecht, du hast es vermehrt. Mhm. Und der andere, dem wird es dann weggenommen. Und da habe ich dann nicht mehr so viel weiter gelesen und nicht mehr gecheckt, warum nimmt das jetzt dem weg und gibt das eine letzte, weil der es ja vergraben und nicht vermehrt hat, noch dem anderen da. Da geht es bei mir nicht mehr ganz auf, aber muss Jesus sein. Und dann geht man nach El Salvador, wo eine korrupte Regierung ist, wo Menschen das ganz anders lesen und sagen, du, das ist eine ganz andere Botschaft in der Bibel. Das geht dieser Herr, das ist niemals Jesus, das ist eine Anspielung auf den Sohn von Herodes, der ging nach Rom, Klinken putzen, kam zurück, hat geerntet, wo er nicht gesät hat, hat Dinge an sich genommen, ist eigentlich das Böse, Teuflische und deshalb vermehr nicht noch für ihn, für das Böse. Also hilf nicht dem Bösen. Mhm. Und dann merkt man plötzlich, wow, eine ganz simple, ungefährliche Bibelstelle, kulturell gelesen, für mich Jesus, für dich aus El Salvador ist das der Teufel, dieser Herr. Und das merke ich, das macht mich hermeneutisch demütig. Das heißt nicht, ich muss jetzt alles anders verstehen, aber es macht mich demütig zu lesen und auch, ich brauche dich mit deiner Kultur, um mir zu zeigen, hey, wo wo bin ich vielleicht in meiner eigenen Kultur gefangen? Wo hänge ich da in meiner Kultur? Also das eben, Evangelium prägt Kultur, aber Kultur prägt eben auch unser Evangeliumsverständnis.
Ja.
Absolut, genau. Es sind auch nochmal, also ich finde das total spannend bei Jens Stangenberg, ne, der diese unterschiedlichen Kulturbegriffe da so einführt und sagt, okay, und jedes Mal ist auch Evangelium unter einer anderen Facette zu lesen. Ja, ne? Das gefällt mir sehr gut. Genau, und der Kontext ist eben am Ende entscheidend, wie auch Evangelium nicht hineingelesen wird, sondern wie Jesus in einem bestimmten Kontext auch wirkt. Ne? Es wäre ja zu kurz zu sagen, naja, am Ende ist Jesus halt, er scheint halt in jeder Kultur irgendwie anders oder wir brauchen halt ein bisschen andere Formen und so weiter. Nein, er passt sich dem an und es sind andere Bilder, andere Worte, andere Rituale, aber auch komplett andere Bilder und da hinein taucht Jesus ein und da hinein dürfen wir auch reintauchen.
Ja, man spricht dann eben von drei Horizonten. Der eine Horizont ist da, wo das Evangelium damals passiert ist. Mhm. Also den müssen wir verstehen und lesen. Man kann nicht einfach alles eins zu eins rübernehmen. Mhm. Und dann muss man den eigenen, dem eigenen Horizont muss man sich bewusst sein. Mhm. Wer bin ich in meiner Kultur, mit meiner Biografie? Da gibt es auch viele blinde Flecken. Deshalb braucht es ja unbedingt das Miteinander, braucht es einen Austausch, auch weltweit. Wer bin ich eigentlich? Und dann, wenn man dann eben das Evangelium vermittelt, weil man etwas, eine Sprachfähigkeit erzeugen möchte, kommt ein dritter Horizont dazu, nämlich die Person, die zuhört. Mhm. Ich habe da viel rumgeforscht bei Gott ist König. Das hat eine Dynamik in der Bibel, wo das sogar in der Bibel stand korrigiert, was für ein König. Mhm. Nicht so ein König, wie er denkt. Jesus als König ist so ein wirklich ein Gegenkönig zu allem, was man sich da vorgestellt hat. Dann komme ich als Schweizer, habe meine Vorstellungen von König mit meinem Napoleon-Kritik, die hatte schon Königskritik, der Napoleon damals. Dann spreche ich das noch in ein Leben hinein von jemandem, der sagte, ich kann mit König vielleicht noch weniger anfangen oder ich bin ein Brite und ich mag Königtum. Also ich glaube, da braucht es einen Dialog. Bei Kultur braucht es einen Dialog.
Absolut. Und wir reden ja über Himmel auf Erden und das ist eigentlich der Prozess, wie in unserer Kultur, und die ist ja immer von Zeit zu Zeit verschieden, auch geografisch verschieden, ist ja nicht auf der ganzen Welt jetzt dieselbe Kultur, wie sich da verwirklichen kann, was eben die Gegenkultur ist des Himmels. Und so kommt dann Himmel auf Erden, weil ja das Neue, das Zukünftige, das Jesusmäßige Gestalt gewinnt im Jetzt, im Hier und Jetzt, in unserer Zeit, in meinem Umfeld, in meinem Leben. Und das ist eben kulturell verschieden. Aber so die Absicht ist eigentlich, dass diese neue Kultur sich niederschlägt im ganz Konkreten. Und wir sind ja häufig bei uns eher kognitiv unterwegs. Also wenn die Theologie stimmt, sind wir schon fast zufrieden eigentlich. Hm. Oder meistens sogar sind wir sehr zufrieden und wir kämpfen ohne Ende, weil es ist ja immer irgendwo jemand im Schilf. Aber ich will mal sagen, Kultur ist eben nicht einfach Orthodoxie. Also du kannst es richtig im Kopf haben, aber trotzdem falsch leben. Also die Kultur kann schrecklich sein. Und darum eben Orthopraxis, also wie wir miteinander umgehen, wie wir uns verhalten, wie wir im Alltag mit Leuten umgehen, das ist eigentlich dann, da ist Kultur dann sichtbar und da kommt eben der zweite Teil. Und Jesus redet immer von diesem Wort und Tat, das ist zusammen. Also wir können nicht sagen, bei uns ist alles richtig, weil wir das Richtige glauben, bei uns ist erst dann alles richtig, wenn wir uns richtig verhalten. Also dann ist eigentlich die Kultur des Himmels sichtbar geworden. Und Menschen werden nicht an unserem Denken interessiert sein, an unserer Theorie, an Theologie, sondern an unserem Lebensstil. Und wenn der liebevoll ist, gnädig, barmherzig, und das ist für mich so die Kultur des Himmels. In Jesus ist so Himmelskultur sichtbar geworden. Das ist absolut faszinierend. Ich bin überzeugt, Leute haben zwar keine Lust auf Kirche und keine guten Assoziationen mit Kirche und mit Religion und mit staatlichen Dingen, aber mit Jesus, mit dieser befreienden Art, wie er Menschen behandelt hat, und nicht nur die alles richtig gemacht haben, ich glaube, darauf haben Leute auch heute noch Bock.
Das richtige Wissen heißt noch nicht automatisch das richtige Tun, habe ich von dir gehört. Das erinnert mich an eine Begegnung. Ich hatte ein paar Mal die Möglichkeit, Padre Raniero Cantalamessa zu begegnen, der persönliche Prediger vom Papst über 3 Jahrzehnte. Mhm. Und er hat diese Geschichte in einem Buch erzählt vom barmherzigen Samariter. Liegt wie tot am Wegrand. Der Levit, der Priester gehen da vorbei. Und ich habe mir gedacht, die machen das schlecht, weil die müssen doch jetzt in meinem Sinne christliche Nächstenliebe leben. Mhm. Und aber in ihrem theologischen Verständnis waren die absolut richtig. Also die hatten eine saubere, geklärte Orthodoxie, waren absolut richtig, weil wenn da einer wie tot am Straßenrand liegt, schreibt der Raniero, muss man vorbeilaufen, weil die hatten ja noch ein höheres Ziel. Die mussten Dienst tun im Tempel in Jerusalem. Mhm. Also die laufen vorbei, um das Richtige zu tun. Und Jesus sagt, ihr tut das Richtige und es ist trotzdem falsch.
Mhm.
Also das klingt ein bisschen danach, wir können absolut richtig verweiert sein im Kopf, theologisch, und trotzdem sagt Jesus, es ist nicht das, was ich eigentlich gedacht habe, weil ihr in der Orthopraxis falsche Dinge lebt, weil vielleicht die Liebe fehlt, zum Beispiel ganz konkret.
Ja. Und dann wäre der Gradmesser die Liebe, ne?
Ja.
Das ist auch nochmal interessant, ne? Also mir gefällt das mit der Orthopraxis, aber wie weißt du denn immer, was das Richtige ist, ne?
Ja, ja.
In deren Augen, jetzt gerade beim barmherzigen Samariter, ist das ja das Richtige gewesen, dann eben weiterzugehen. Aber wie finden wir denn immer raus, was das Richtige ist? So, ich mag das, Theologie pragmatisch zu denken, und frage mich immer, was dient denn dem Leben, ne? In diesen ganzen ethischen Fragen, die wir gerade stellen, und auch dieses ganze Theologisieren, dass wir im deutschsprachigen Raum, ne, so mit postevangelikalen, evangelikalen und liberalen, so weiß ich, was dient dem Leben? Und das wäre, das würde bei mir auch zu so einer Orthopraxis führen, um die Maßstäbe klar zu haben. Was dient dem Leben? Und jetzt könntest du aber auch schon diese Frage wieder doppelt beantworten. Ne? Für einen Pharisäer in der damaligen Zeit wäre, ich diene dem Leben, indem ich dem Herrn diene und den Tempel heute aufsperre und den Gottesdienst mache.
Ja.
Ich sage, ich diene dem Leben, indem ich diesem einzelnen Menschen diene. Wenn wir jetzt Jesus anschauen, sagt er, ich diene immer dem Einzelnen, ich diene immer dem, der liegt, der immer der benachteiligt ist. Ne? Also da wird es schon wieder spannend. Ja. Ich mag auch noch den Begriff jetzt schon leben, was in Zukunft sein wird.
Ja.
So ein bisschen theoretisches Gebilde, aber so manchmal holt mich das im Alltag ein. Ich lebe jetzt schon, was in Zukunft sein wird. Es ärgert mich auch sehr, ne? Wenn ich mich über Dinge ärgere oder mich Dinge wütend machen, sage ich, es wird ein Tag kommen, da wird es anders sein. Das ist so einmal eine Hoffnung. Und das andere ist, was lebe ich jetzt schon, wie es mal sein wird? Also das verändert ja auch den Umgang mit meinen Kollegen, das verändert den Umgang mit meinen Freunden, das verändert alles in der Diskussion. Ne? Wenn ich sage, hey, ich lass gehen, morgen ist wahrscheinlich nicht mehr wichtig. So. Das finde ich auch spannend. Viktor Frankl hat es ja in per excellence gelebt, ne? Psychotherapeut, das Konzentrationslager erlebt, und der hat sich ja in seiner Zeit im Konzentrationslager immer vorgestellt, wie es sein wird, wenn er eines Tages am Rednerpult stehen wird und darüber eine Studie halten wird. Ein Psychotherapeut erlebt das Konzentrationslager. Er hat quasi da gelebt, was in Zukunft sein wird, und er sagt, das hat ihn am Leben gehalten, das hat ihm diesen berühmten Raum zwischen Reiz und Reaktion am Leben gehalten. Das hat das geändert, dass er eben Kultur in Konzentrationslager etablieren konnte, ne? Dieses Theaterstück geschrieben hat. Das finde ich auch nochmal, also ich lebe jetzt schon, was in Zukunft sein wird, und das lässt dann auch meine Spannkraft sehr, sehr viel höher sein. Ist vielleicht ein bisschen ein krasses Beispiel, aber ich finde es trotzdem total inspirierend, weil das am Leben halten kann, weil ich deshalb die Liebe behalten kann, die Kultur, auch die Freude an Schönheit zum Beispiel behalten kann, wenn ich jetzt schon lebe, was in Zukunft sein wird.
Genau. Also N.T. Wright beschreibt das ja genau gleich, einfach mit dem Wort antizipieren. Also ich weiß schon im Voraus, was in Zukunft sein wird, und ich verhalte mich jetzt so, und das ist eigentlich wie ein Fußballer, ein guter Stürmer, der geht eigentlich schon an den richtigen Ort, wo der Ball erst noch hinkommt, aber das macht eben genau den Stürmer aus.
Ja.
Also weil, wenn du nur auf Sicht rennst, bist du eigentlich immerhin, ja, aber der weiß schon, wo er hinstellen muss, oder auch im Eishockey oder überall. Also gute Spieler antizipieren, wie das Spiel verläuft, und sind schon am richtigen Ort und können dann gerade eben das Tor machen. Und wir leben eigentlich ähnlich. Wir wissen, wie es in Zukunft sein wird, und wir verhalten uns schon so, wie wenn die Zukunft hier wäre. Und das ist, finde ich, immer ein schönes Bild. Also, genau.
Wie viel wenn wir Kultur anschauen, wie viel von der Kultur macht Gottes Tun aus und wie viel ist unser Tun?
Fang du mal an, mich.
Ja, ist gut. Fast alles, was wir hier diskutieren, hat so diese beiden Extreme, und die müssen zusammenbleiben. Ich will mal sagen, wenn man es ganz einfach macht, Gott schafft wie die Grundlage oder den Rahmen, und wir gestalten die Ausprägung. Und daher ist es extrem ineinander verwoben. Also am Schluss erleben Menschen ja nicht Jesus in Person hier, sondern den Leib Christi in Form von uns und allen anderen. Und das ist eben die Ausgestaltung, die Ausprägung ist dann immer menschlich, aber sie ist von Gott initiiert, inspiriert, bevollmächtigt. Ja, aber das kannst du eigentlich nicht, ich kann nicht sagen, dafür ist Gott allein und da bin ich allein dran, es geht so ineinander. Ja, das wäre so meine kurze, einfache Antwort.
Wobei ich im Alten Testament schon auch einen Gott entdecke, der durchaus ja auch also Ahnung hat von wirklich kultureller Prägung, ne? Ja. Der die ganzen Feste vorschreibt.
Sehr detailliert.
Ne? Sehr detailliert. Ja, ja, ja. Der sagt, da ist eine Zeit des Trauens, da ist eine Zeit, dich zu erinnern, da ist eine Zeit für Tanzen, da ist eine Zeit für Feiern. Also der eigentlich ist so ein Jahreslauf, so ein ganzes Leben einteilt, immer wieder mit diesen Unterbrechungen. Und das prägt ja jüdische Kultur, aber eigentlich unser aller Kultur, immer wieder in diesen, in unseren Breitengraden, in diesen Jahreszeiten zu denken, aber auch in diesen Festläufen zu denken. Ja. Und das finde ich auch nochmal einen spannenden Hinweis von Gott. So, hey, ich komme so viel näher in eure Kultur, ich komme so viel näher in diese Gestaltung eures Lebens, indem ich sogar eure Feste mitgestalte und da mitdenke und selbst da Erlösung eine Rolle spielt, Befreiung eine Rolle spielt. Ne? Das Pessach, das Leben im Übergang, ne? Laubhüttenfest, all das spielt eine Rolle und da greift, finde ich, Gott schon sehr konkret auch in kulturelles Leben ein. Ja. Und das könnte fast schon vorbildlich sein, zu sagen, hey, unsere Kultur kann von Grundgedanken, wie zum Beispiel, ich lebe als befreiter Mensch, als Kind Gottes, aber gleichzeitig lebe in einem Übergang, ne? wenn du jetzt nochmal Laubhüttenfest denkst, ich lebe auf Hoffnung hin, Chanukka, wenn du das lebst, das sind quasi die großen Werte und das wird sich dann irgendwie, das beutelt sich dann klein in solchen Festen und da greift Gott schon, finde ich, wenn du das Alte Testament anguckst, ein bisschen so Jesus, der da erstmal die Hochzeit mitfeiert, ne? Krass, in kulturelles Leben ein. Das ist manchmal gar nicht so bewusst.
Klingt alles mega schön, mega groß, mega zukunftsgerichtet. Jetzt in der Praxis, deshalb haben wir dieses Thema auch jetzt am Schluss noch gewählt, habe ich das Gefühl, wir haben eine Herausforderung mit der Kultur. Im Moment wieder, immer wieder, das kommt aber immer wieder in Zyklen hoch, gibt es Leute mit lauten Stimmen, die fordern eine schärfere, klarere, abgrenzendere Theologie und alles. Und ich bin dann vielleicht da nicht mit dabei bei diesen Rufen, ich bin da nicht mit dabei bei diesen Rufen, weil ich sehe, die größere Krankheit sehe ich bei unserer Kultur. Ich habe das Gefühl, eine geklärtere Orthodoxie, da ist so vieles geklärt. Wir machen uns immer kleinteiliger, teilen wir uns da auf, beuteln wir uns da auf. Aber woran wir wirklich, habe ich das Gefühl, erkranken sind, dass es kulturell dann nicht greift. Egal wie richtig wir dann theologisieren, es fehlt uns an dieser Kultur. Also ich wünsche mir eine wenig schärfere Theologie, oder wir brauchen die nicht noch schärfer, wir brauchen für mich eine christusähnlichere Kultur. Ich weiß nicht, ob ihr da mitkommt, vielleicht bin ich ganz anders. Wenn jetzt das Christentum eine Patientin wäre, die bei uns als Psychotherapeutin auf der Couch liegt, was würdet ihr bei ihr diagnostizieren?
Ja, Klaus Douglas macht es ja in seinem Buch. Ich würde, glaube ich, schon auch eine Form von Schizophrenie würde ich schon feststellen. Ne?
Ja, genau.
Also ich finde das schon krass, was wir gerade an Bashing haben im deutschsprachigen Raum. Ich nehme das in Deutschland intensiv wahr. Ich glaube, ihr kämpft in der Schweiz nicht mit ganz so scharfen Waffen. Zumindest ist von außen betrachtet ist es so. Aber ich habe schon den Eindruck, was wir gerade durch Social Media ausfechten müssen, frage ich mich, müssen wir das? Ne? Das tut uns allen nicht gut und ich finde das fast schon schizophren, wie wenn in einem Körper wirklich zwei Persönlichkeiten wohnen, weil ich denke, wir sind doch nun mal ein Körper und das fängt in so ganz kleinen Spitzenbemerkungen an, indem ich die Kästen aufschiebe und sage, du bist ja ein Evangelikaler, wumm, zu. Nein, ne? Ja. Postevangelikal, wumm, zu. Und diese, in den Sprüchen steht das mal, ne, dass wir schon die kleinen Füchse fangen sollen, weil die unsere Weinberge anknabbern. Ne? Und dann denke ich mir, aber lass mal mit den kleinen Bemerkungen schon anfangen, dieses Kleine und nochmal zurück auf die Wurzeln. Und am Ende ist es wirklich eine Kultur des Miteinanders. Und da frage ich mich schon, wie können wir die Stimmen, du sagst immer, wir haben gerade sehr laute Stimmen, ja, aber ich nehme diese lauten Stimmen sehr an den Rändern wahr, an diesem radikalen, ich habe meine Meinung und du hast Unrecht und du hast mich so verletzt und deshalb habe ich ein Recht, laut zu sein. Ich nehme die lauten Stimme an den Rändern wahr und frage mich zunehmend, wie können wir die Mitte laut drehen? Wie können wir wirklich miteinander laut drehen? Also wie werden wir in dieser Gestaltung von, ich ahne, dass du irgendwie ein anderes Jesusbild hast als ich und auch ethisch würde ich Dinge anders entscheiden, aber hey, wir gehen einer Wurzel nach, wir sind mit demselben Herrn unterwegs, wie können wir diese Stimme lauter drehen? Das frage ich mich schon sehr intensiv und ich stelle sie auch, diese Frage. Also ich habe dafür keine Antwort.
Also ich würde auch sagen, das Bild mit Schizophrenie oder einer gespaltenen Persönlichkeit würde für mich sehr gut passen. Auch in dieser Spaltung von Orthodoxie und Orthopraxie. Wir wissen so viel Richtiges und handeln so anders, als wir eigentlich wissen, wie es richtig wäre, und uns fällt es nicht auf. Mhm. Darum finde ich eben so die Gespaltenheit. Und ja, es ist eben auch wieder so, Liebe und Wahrheit, das hat beides seine Berechtigung. Aber wenn man dann so auf der Wahrheit rum, also für die Wahrheit eintritt, dass die Liebe auf der Strecke bleibt, dann ist es eigentlich nach 1. Korinther 13 viel Lärm um nichts. Also, und ja, und ich wünsche mir eigentlich weniger Lärm und mehr Licht oder mehr Liebe, aber einfach weniger Lärm. Das würde uns gut tun. Wir sind eigentlich nicht für Lärm verantwortlich, sondern für Licht und Liebe. Und ich fände es mega cool. Also wenn ich den Patienten dann verabschieden würde, dann würde ich dem wünschen, dass er für seine Liebesfähigkeit bekannt wird, nicht für seine Dogmen. Mhm. Und nicht für, also ja, nicht für den Lärm, dass er für die Wahrheit kämpft und alles kritisiert, was falsch ist, sondern für seine, für Licht und Liebe, für die, das veränderte Wesen. Das fände ich viel ein cooleres kulturelles Zeugnis für uns Christen. Also dieses kritisierende, auch häufig abwertende, verachtende, dass wir eigentlich sagen, dass alles falsch läuft. Ich denke, wir leben wirklich eine prophetische Kultur, aber die muss nicht in der Kritik eigentlich sich äußern, die kann sich auch darin äußern, dass wir einfach in der Gegenkultur leben.
Ja.
Wir sind großzügig, wir sind liebevoll, wir sind wertschätzend, das kannst du alles machen, ohne zu sagen, Also ja, und das wünsche ich mir eigentlich.
Ich glaube auch, dass wir da im Moment einen Herzfehler haben. Da, da ist der Takt ein bisschen raus. Und eben nicht, um zu kritisieren, was jetzt Menschen, die zum Beispiel sagen, die Wahrheit muss hochgehalten werden und das muss ich ansagen, dass die falsch liegen, sondern sagen, nee, das wäre ja die Ergänzung zu allen, die vielleicht einen anderen Punkt stärker betonen. Aber wie du sagst, also Korinther 13, wenn wir die Liebe haben, ist alles nichts. Das sind auch schon klare Statements. Also das ist dann irgendwie einfach, dass ein dröhnender Gong oder eine lärmende Pauke. Und so fühlt es sich manchmal an. Und ich wünschte mir, wir würden mutiger eben nicht einander den Glauben absprechen, sondern einander den Glauben glauben. Ich glaube dir, dass es derselbe Jesus ist. Sogar wenn du zu anderen Punkten kommst als ich, ist immer noch derselbe Jesus. Du für dich ist das irgendwie entscheidend, dass du da anders zu einem anderen Punkt kommst. Aber ich kann dir diesen Jesus lassen und wir können gemeinsam diesem Christus folgen, weil wir ihn einfach anders sehen. Das andere ist Gleichmacherei, was jetzt manchmal geschieht. Wir möchten alle gleich machen und Einheit, da ist Einheit verloren gegangen. Also wenn wir gleich gemacht sind, das ist keine Einheit. Einheit ist ja dann eine Einheit, wenn wir in der Ungleichheit trotzdem noch miteinander unterwegs sind. I agree that we disagree und trotzdem folgen wir diesem Christus nach. Also für mich ist so diese, ich glaube, jetzt ganz, ganz reduziert gesagt, machen wir, wir haben schon ein paar Mal darüber geredet, so diese Reduktionen, und die machen wir auch trinitarisch. Es gibt christliche Strömungen, die reduzieren in diesem Gottesbild von Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist in die Gott-Vater-Ecke, dann ist Gott nur noch Liebe und man kann ein bisschen vergessen, dass Christus in Person auch Wahrheit ist. Oder man reduziert ihn dann einfach nur auf diese Wahrheit, auf diese Jesus-Sache, vergisst aber, dass Wahrheit eine Person ist und dass es da um die Beziehung geht und man verschuldigt sich an der Liebe, die dann vielleicht irgendwo eben zu kurz kommt und dann ist eben alles nichts. Oder man kann auch Richtung Heiliger Geist verkürzen und dann ist es ein bisschen wieder nur beim Wundertäter und ein bisschen abgehoben, mystisch, wo es dann nur noch darum geht, dass mir was geschieht und ich was erlebe und erfahre, und dann zerbricht Glaube manchmal daran. Und es täte gut, wenn wir sagen, wir haben Gott alle anders erlebt, wir haben innere Impulse, weil beides ist für mich Evangelium, das Bewahren und das Weiten, und anstatt einander zu kritisieren, in dem machen wir uns ganzheitlich, weil wir sagen, hey, gemeinsam legen wir es in die Mitte und folgen diesem Christus, den wir so unterschiedlich erleben, aufgrund von Kultur, Persönlichkeit, was auch immer. Aber da habe ich das Gefühl, da ist schon kulturell etwas, das wir miteinander gesunden lassen könnten.
Genau, und das finde ich, wenn wir auf Kultur zurückkommen, für Kirche dann ganz existenziell. Also was haben wir für ein Gemeindebild, das dann eben, oder welche Kultur leben wir? Also möchten wir ein Museum sein, wo alle Heiligen, die ganz vorbildlich sind, versammelt sind und man sagt, wow, krass, die beten alle so. Oder sind wir ein Spital, wo alle Kranken zusammenkommen und Heilung, auf dem Prozess der Heilung sind. Aber sie sind eben krank, sie haben ihre Ecken und Macken und sie sind unterwegs zur Heilung. Und ich denke, da muss man sich entscheiden. Natürlich ist es cool, wenn du so die krassen Supermenschen zusammen hast und so ein Museum bist, wo alle sagen, wow, krass. Aber ich glaube, wir sind eigentlich berufen, Spitäler zu sein, und da ist Gnade und Barmherzigkeit dran, weil die Leute ja alle verletzt sind. Und ich finde es schön, und anspruchsvoll, das zu leben. Mhm. Also, und bei uns hat das zu großen Herausforderungen geführt, zuerst im Verborgenen und dann immer offensichtlicher, wie wir mit gewissen ethischen Dissonanzen umgehen, ja, über die man eben auch national gestritten hat, das müssen wir auch dann lokal für uns klären. Und wir haben uns dann so geeinigt, wir leben den Wert Welcoming, also jeder ist willkommen, but not confirming.
Jetzt sprichst du über deine Gemeinde.
Ja, uns, also ja, über, ja, genau, wo ich verantwortlich bin noch. Also Welcoming, not confirming heißt, wir heißen jeden willkommen, so wie er ist, aber wir bestätigen nicht jedes Verhalten als richtig. Ja. Aber jeder ist da willkommen. Eben auch in diesen umstrittenen ethischen Fragen haben wir nicht gesagt, wenn du das machst, ja, dann ist es zu viel. Du darfst hier sein, du bist voll willkommen, du kannst alles machen. Es gibt keine Einschränkungen. Erst wenn du das nicht mehr machst, darfst du dann Mitglied oder mitarbeiten und so. Aber wir möchten nicht, dass man gewisse Dinge von der Bühne aus promotet, ja, weil wir das nicht bestätigen. Aber wir bekämpfen es auch nicht, wir schließen es nicht aus, wir regeln es nicht durch Entzug von Gemeinschaft und Möglichkeit da als Teil der Kirche unterwegs zu sein. Oh, jetzt habe ich gerade eine Bremse gestochen. Ja.
Yeah.
Genau.
Manchmal sticht es eben auch da bei Kultur. Das sticht ziemlich,
ja,
zu.
Ja, das sticht, genau. Yeah. Und darum, man könnte es auch so sagen, wir leben eigentlich Orthodoxie mit großzügiger Orthopraxis. Und das finde ich Jesus ähnlich. Also er hat es eben nicht gegeneinander ausgespielt, entweder Liebe oder Wahrheit. Er hat es miteinander verbunden. Und das braucht eine große Großzügigkeit zu sagen, okay, wir sind uns nicht in allem einig. Wir sind sogar eigentlich nicht derselben Meinung in ganz entscheidenden Punkten, aber du darfst genauso ein Bruder sein in dieser Gemeinschaft wie ich. Du bist nicht weniger oder schlechter als ich. Und das ist cool. Und da geschieht dann viel. Eben auch, dass man selber blinde Flecken erkennt, dass man merkt, in dem, was ich eigentlich meine, mache ich gerecht oder richtig, bin ich ganz ungerecht zu denen, die eben betroffen sind von gewissen Dingen, die mich nicht betreffen. Wo du nicht einfach sagen kannst, ja, du musst ja nicht. Nee, der kann nicht anders.
Wir haben heute oft falsch gelesen, deine großzügige Orthopraxis, auch meine. Ja. Dann liest man das und denkt, dann ist er so. Also schüttelst du dem Papst die Hand, jetzt ist er katholisch geworden und macht jeden Morgen Ave Maria. Das ist ja kein Gramm mehr katholisch, weil ich jemandem die Hand schüttle. Eben das Confirming, da müssten wir, ich glaube, mehr darüber reden, dass wir da differenzierter denken. Das ist für mich auch eine Schattenseite, eine ungesunde Seite der Kultur, dass man immer gerade richtet, wertet. Alle Dinge, die in der Bibel sagt, sollten wir eigentlich nicht tun. Christus ist der Richter, lass uns mal eher mit dem Lieben beschäftigen. Mhm. Aber da wird ganz viel herausgelesen, hineininterpretiert, gerichtet über Orthopraxis, wo ich denke, da könnten wir doch auch einen anderen Weg miteinander finden. Also da wäre doch möglich, das neu zu prägen.
Das neu zu prägen und auch, also ich glaube, das fängt in einem selbst an. Mich inspiriert die Biografie von Helmut Gollwitzer total. Er ist ein Freund von Karl Barth, einer der bekennenden Gründer der bekennenden Kirche, der die NS-Herrschaft überlebt hat, unglaubliche Verluste, Verlobte verloren hat und so weiter. Und der nach dieser ganzen NS-Zeit zum einen Holocaust-Leugner verteidigt und gleichzeitig der Seelsorger ist von einer Linksterroristin bei uns in Deutschland. Und das musst du erst mal vereinen. Ne? Das ist wirklich beeindruckend. Und eines seiner Bücher heißt, und das finde ich ein unglaublich starkes Bild, krummes Holz, aufrechter Gang. Und ich denke mir, ich will diesen aufrechten Gang weiterhaben. Ne? Ich habe zu manchen Dingen eine Meinung und die ist inspiriert von hoffentlich der Bibel, wie ich eben in meiner Kultur Jesus begegne und so weiter. Ich darf auch bei diesem aufrechten Gang bleiben. Genau. Und ich darf dir zugestehen und dir zugestehen, dass du einen aufrechten Gang hast. Und gleichzeitig, wir treffen uns an diesem krummen Holz, an diesem Holz, wo sich das bricht, wo wir sagen können, das bleibt ein krummes Holz. Und ich sage immer so von der Meinung her, ich möchte gerne als stabiler Mensch meine Haltung auch wahren und auch meine Meinung haben dürfen. Aber ich sehne mich sehr nach einem weichen Herz, nach einem weichen Bauch, dir zu begegnen, keinen Panzer anzulegen, zu sagen, das ist jetzt meins und ich muss jetzt hier mit breiter Brust und starkem Rücken, gerne ein starker Rücken, gerne ein aufrechter Gang, aber ein weiches Herz, einen weichen Bauch füreinander, für diese Welt. Und ich glaube, dann hältst du das aus, weil ich merke schon, ne, so, das ist leicht gesagt, eine Willkommenskultur, aber dann, hey, wir können jetzt nicht ethisch ja alles verantworten. Ja, frag mal jemand, der ethisch anders tickt, der sagt, hey, ich gehöre nie wirklich dazu, wenn das nicht von der Bühne auch gesagt werden kann. Wo ich schon merke, boah, da gibt's, würde ich schon direkt einsteigen wollen, ne, mit dir diskutieren. Also sagen, nee, das ist eine Form, das auszulegen. Und ich gestehe dir das zu. Und das, wir sind mit demselben Herrn unterwegs und beide mit einem aufrechten Gang. Aber lass uns ein weiches Herz füreinander behalten. Das finde ich eine Spannung. Gollwitzer hat das so brillant aufgelöst. Der hat es sicher auch nicht alles richtig gemacht, aber allein diese Phrase hilft mir sehr.
Ich finde das ganz gut und das würde uns auch helfen, dass wir dann einander den Kampf lassen. Also, dass ich nicht vereinnahmend bin und sage, du musst jetzt auf meiner Seite für das Ding mitkämpfen, das mir so wichtig geworden ist. Das ist mein Gegenstand übrigens. Tada! Ich habe euch eine Kerze mitgebracht. Ist jetzt nichts Neues. Jele hat auch schon mal eine Kerze dabei. Die ist ein bisschen unscheinbarer. Aber es ist für mich, erinnert mich an eine Geschichte, die ich gehört habe von diesem Mann, der da immer vor dem Weißen Haus während dem Vietnamkrieg stand und seine Kerze hochgehalten hat als Protest gegen das, was geschieht im Krieg. Und dann hat ein Journalistin gefragt, hey, was stehst du da? Ja. Was bringt das, dass du mit deiner Kerze hier stehst? Das verändert überhaupt niemanden im Weißen Haus. Kein bisschen. Und der Mann hat dann perplex geantwortet, ich stehe auch nicht hier, weil ich da drin jemanden verändern will. Ich stehe hier jeden verdammten Tag mit meiner Kerze, damit ich mich nicht verändere. Und ich finde das in der heutigen Zeit wichtig, in der ganzen Polarisationsbewegung, wo all die Stimmen dich und mich und auf irgendeine Seite reißen wollen, du musst mit mir kämpfen, weil heute bist du ja schon geächtet, weil du nur schon den Kampf nicht teilst. Nicht mal, weil du auf der anderen Seite stehst, sondern weil du diesen Kampf jetzt nicht teilst, bist du auch schon bei den Falschen. Mhm. Und ich würde sagen, könnte man eine Kultur haben, wo ich sage, ich stehe da mit meiner Kerze für das, was ich überzeugt bin. Und ich lasse dir deinen Kampf, aber bitte lass mir auch meinen Nichtkampf in gewissen Themen. Mhm. Und das wäre für mich auch schon ein ganz wichtiger Schritt in eine neue Kultur, Himmel auf Erden hinein.
Starkes Bild, das gefällt mir total. Ja, auch den anderen den Kampf zu lassen, auch dieses, ich muss nicht jeden Kampf mitgehen, aus manchen kann ich auch einfach schlicht aussteigen. Diese Möglichkeit gibt es, wir verlernen sie. Gefällt mir total gut, mit der Kerze.
Habt ihr auch Gegenstände dabei?
Ja.
Pack mal aus.
Also wisst ihr, was ich glaube? Ich glaube, dass uns zwischendurch tatsächlich diese Anweisungen Gottes, ich glaube, dass wir die zwischendurch auch echt ernst nehmen sollten, dass es bis in den Lebenslauf, bis in die Feierlichkeiten hinein Kultur geprägt wird. Und wenn wir so ganz, also ich sage fast schon biblisch, ne, wenn wir alttestamentlich mal reingucken, ist das Leben bestimmt durch Feste. Und ich glaube, dass darin auch eine Leichtigkeit und auch eine Wiederholung und auch einen Rhythmus des Lebens auch eine Kultur prägt. Deshalb habe ich euch Luftschlange mitgebracht.
Luftschlange, Feierlaune.
Also, ja genau. Man sieht es nicht, aber sie ist auch gar nicht aufgegangen. Also es ist...
Für alle Zuhörer, da ist eine riesige Luftschlange rausgerast und jetzt ist hier alles auf der Wiese voll mit Luftschlangen.
Fast sowas. Genau, ich kann sie nicht mal richtig hier hinlegen, weil der Wind so stark ist. Aber die Leichtigkeit nicht zu verlernen und auch dieses Miteinander feiern nicht zu verlernen, weil tatsächlich, ich halte das manchmal für eine Unart, dass wir so wenig jetzt gerade in unseren Kulturkreisen miteinander feiern, weil diese Leichtigkeit und dieses auch vielleicht miteinander tanzen, miteinander lachen, miteinander an einem Tisch sitzen, das hat für mich was zutiefst Göttliches, weil da ja Menschen zusammenkommen, unterschiedliche Milieus zusammenkommen, wenn es gut läuft, arm und reich, Frauen und Männer zusammenkommen, an einem Tisch sitzen, das ist für mich himmelreich. Mhm. Menschen an einem Tisch, die da miteinander feiern, miteinander sitzen, und wir haben bei uns in Nürnberg zum Beispiel diese große Friedenstafel. Wir sind die aus gegebenem Anlass sind wir die Stadt der Menschenrechte und führen jedes Jahr so ein riesiges Friedensmahl durch. Und ich denke mir, wow, das miteinander sitzen, miteinander reden, miteinander Essen teilen, da wird schon ganz viel Reich Gottes sichtbar. Und das prägt unsere Kultur. Und ich habe so Lust, mehr Leichtigkeit, mehr Feste, mehr dieses Miteinander wirklich auch zu feiern.
Haben wir gestern Abend gemacht. Ich habe meine Handorgel ausgepackt. Ja. Ihr habt jetzt nicht gerade getanzt auf dem Tisch, aber...
Ich habe gewählt.
Wippt. Sehr heimlich, innerlich.
Ja, ich
habe nichts gesehen.
Innerliches
Wippen habe ich da wahrgenommen.
Innerlich habe ich auch getan.
Großartig.
Nee, ich fand es super. Ja. Das erinnere mich gerade, als ich eben da nach in jungen Jahren in Amerika war, hat jemand über das Reich Gottes geredet und hat gesagt, the kingdom of God is a party. Mhm. Und ich fand das so cool, weil so in meinem Werdegang war immer alles so ernst. Also wenn das Leben macht Spaß, aber alles, was ja Spaß macht, ist eigentlich Sünde. Und dann gab es Christsein als Alternative, wo du das dann nicht machst, aber alles war so bierernst. Und dann entdeckst du eigentlich Jesus und bei Jesus ist eigentlich das Leben eine Party. Ja. Und Nachfolge ist eigentlich Party, der ist an Hochzeiten gegangen, hat Wein getrunken, die haben halt zu viel gehabt. Und das passt eigentlich so gar nicht in meine biografische Prägung von den ersten Jahren. Und ich habe das erst nachher gelernt, einfach das Leben zu leben, mich zu freuen, dass Jesus mit mir Party macht. Und natürlich gibt es auch Schwieriges. Aber wir machen manchmal so, dass es nur schwierig ist und nur traurig und nur schwer. Und
das
da finde ich,
das Leben
ja,
wehtun,
und da geht so alles so, da saugt es mir irgendwie die Freude raus. Und das finde ich so schade. Und darum eben so Party, feiern. Ja. Also er befreit uns zum Menschsein. Er will nicht, dass wir so Geistwesen sind, die nur noch so. Also ja, und das finde ich, ja, dieses Erdhafte, aber menschliche und eben das Leben feiern, mit Leuten sein, Gemeinschaft haben, trinken, essen, das ist super. Das ist der Gottesdienst. Und das, wenn man das wieder entdeckt, wird es so wunderbar. Mhm. Also darum, ja, wir haben noch viel vor uns.
Wir haben noch viel
also,
vor.
Ja, genau.
Du bist auch mit dem Spruch groß geworden, das Bein, das sich zum Tanze regt, wird im Himmel abgesägt.
Oh, nee, oh, nee, so schlimm, noch nie gehört.
Yes, yes.
Oh, das habe ich ja, noch nie gehört.
Das ist die Gegend, aus der ich komme, das ist schon, wow. Also das war schon krass. Ne? Ich bin nicht ganz
dann
so eng.
Dann hüpft man da oben, ja. Nur noch einbeinig.
Ja. Dafür, ist, ja. Musst du tanzen einbeinig.
Ja,
ne?
Ja.
Aber es ist so ein bisschen schon, das Leben mit Jesus muss wehtun und ganz ehrlich, ich halte das auch für, manchmal ist das so. Manchmal heißt unsere Botschaft, kehrt um, tu Buße, handel anders. Es wäre Leben eine radikale Gegenkultur.
Muss man ja auch sagen, bei Menschen, die in Verfolgung, über 50 Nationen in Verfolgung, wo Menschen wegen Glauben nicht Party feiern, sondern einfach leiden müssen.
Absolut.
Das ist ein Bestandteil. Aber für uns, glaube ich, auch wichtig zu hören, man darf mit beiden Beinen tanzen.
Ja.
Man muss nicht nur hüpfen. Ich bin genau bei dir. Das ist schön.
Ja, und das Miteinander, weil das ist schon auch, ne? Gerade für Menschen in Verfolgung, das ist ja auch trotzdem das Sehnsuchtsbild und das jetzt schon zu leben, zu sagen, ja, wir feiern trotzdem. Ne?
Genau.
Meine Freundin in der Ukraine, ich frage immer, wie macht ihr das an Geburtstagen? Ja, wir feiern trotzdem, sagt sie immer, ne? Selbst in diesen Leitsituationen zu sagen, ich lebe jetzt schon, was in Zukunft
ja,
sein
super.
Wird.
Also ich habe auch einen Gegenstand dabei.
Ja,
der unterstreicht
doch. War ja auch die Aufgabe.
Ja, 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 ich habe immer alle Aufgaben gemacht. Nee, das unterstreicht ein bisschen, was ich schon gesagt habe. Ich glaube,
zeig es mal.
Ich zeige ihn.
Zeig es mal.
Das ist auch wieder ein alltäglicher Gegenstand.
Der Tasche da
und auch nichts Neues, was man sagt, das habe ich noch nie gehört, was sagt er auch? Das ist ein Salzstreuer.
Oh, okay. Okay.
Genau, den habe ich gerade kürzlich bekommen. Und für mich ist so ein Bild, Salz ist ja extrem still und unaufgeregt, unscheinbar, klein. Aber das, das würzt so intensiv. Und darum, für mich ist so eben mehr Licht, mehr Präsenz, mehr Geschmack in der Welt wäre so wünschenswert, statt weniger Lärm. Und ich finde, Salz ist ein gutes Zeichen dafür. Es macht überhaupt keinen Lärm. Aber du spürst sofort, ob Salz im Essen ist oder nicht. Aber es ist eben nur durch Teilnahme und Beteiligung. Wir müssen uns mit der Welt vermischen, wir müssen präsent sein, wir müssen vor Ort sein. Das wirkt nicht aus der Distanz. Und auch nicht... das kannst du nicht digital ins Essen. Also da muss man wirklich physisch, du musst mit den Menschen am Tisch sitzen, du musst mit den Menschen reden, sonst geschieht das nicht. Und so diese Teilnahme am Leben, an der Welt, an unserem Miteinander und nicht das Herausnehmen, das wünsche ich mir eigentlich verbunden mit diesem Salz. Und auch dann zu vertrauen, obwohl wir still und leise und unscheinbar sind, wir haben einen wahnsinnigen Einfluss und wahnsinniges Potenzial, die Suppe, diese Welt...
Nicht zu versalzen.
Nicht zu versalzen, sondern aber genießbarer zu machen. Ah. Also ja.
Da sind wir ja jetzt aber mega schön gelandet, weil wir haben vor 6-7 Episoden haben wir einmal gestartet mit dem Schalomatisieren.
Christian, ja, genau.
Johannes Christian Hökendijk, die Welt schalomatisieren, aromatisieren, überall hineinzurücken. Er hat ja diesen Begriff großgezogen. Mhm. Shalom ist viel mehr als nur persönliches Heil. Es ist die Aufrichtung des Shalom. Das ist die Idee von diesem Guten in der Welt. Er ist Frieden, Integrität, Gemeinschaft, Harmonie und Gerechtigkeit. Hat dann gesagt, der Reichtum dieses Begriffes wird deutlich aus Psalm 85, dass Güte und Treue einander begegnen, Gerechtigkeit und Friede sich küssen, dass Treue auf Erden wachse und Gerechtigkeit vom Himmel schaue.
Wow.
Da haben wir gestartet, da sind wir gelandet, jetzt mit einer Kultur, die wir hoffentlich eben positiv, vorwärtsprägend, hoffnungsvoll gestalten. Ich möchte hier am Schluss noch den Römer 14 hinlegen, weil das ist für mich einfach so eine schöne und auch herausfordernde Gegenkultur. Das ist auch eine ungefährliche Geschichte von Paulus. Da geht es ums Fleischessen. Mhm. Soll man jetzt das Fleisch essen oder darf man nicht das Opferfleisch? Und Diskussionen, die wir heute nicht mehr so oft haben. Also habe ich selten. Aber er gibt da ganz gute Maßstäbe und ich denke, die könnten wir heute für alles verwenden, wenn wir auf Social Media posten und das Gefühl haben, so muss man in dem Fall heute sich fetzen. Mhm. Sagen, nein, muss man nicht. Mhm. So muss man heute die Wahrheit sagen. Nein, muss man nicht. Wir könnten anders. Mhm. Es ist uns immer überlassen, diese Entscheidungen. Absolut. Ich höre immer wieder, ich muss. Nein, muss man nicht. Mhm. Und da sagt er, wenn man diese Essenz rausnimmt, so Prinzipien aus diesem Römer, sagt er im Vers 1, streite nicht über Ansichten. Das hast du heute auch gesagt. Muss man nicht. Vers 13 und, oder auch Vers 3, verurteile den Schwachen, den anderen nicht. Nimm Rücksicht auf den Schwachen. Ist immer die Frage, wer ist der Schwache, der so stark an der Wahrheit sich festklammern muss oder der andere, der Wahrheit gar nicht sieht? Also, wer ist jetzt, lass uns einfach gegenseitig einander nicht verurteilen. Mach dich nicht zum Richter über andere. Gott ist es, der richtet und herrichtet, den Tisch wieder schön herrichtet. Lebe nur Dinge, von denen du überzeugt bist. Also eben mach dir nicht einen Kampf zu deinem, weil die anderen dich vereinnahmen und sagen, du musst mit mir kämpfen, sonst bist du nicht mehr mein Freund. Vers 6, ehre Gott mit deinem Tun. Alles, was ich sage und tue, soll ihn ehren. Vers 15, dein Verhalten soll von der Liebe bestimmt sein. Ganz wichtiger Vers. Vers 17 sagt Paulus im Römer 14, es geht nicht um Äußerlichkeit, sondern um das Innere. Vers 19, jage dem Frieden nach. Das wäre auch eine Kulturprägung. Lass uns alles tun, dass wir eben nicht miteinander im Krieg enden, sondern dass wir dem Frieden nachjagen. Und das letzte, Vers 22, aus Prinzip, das ich da heraus absorbiere, ist, deine Überzeugung ist eine Sache zwischen dir und Gott. Das muss nicht immer eine Sache zwischen dir und der Welt sein. Und das fände ich schön, wir würden eine Kultur miteinander prägen, eine Kultur der Mitte, fröhlich unsere Kerzen hochhalten, damit diese Welt erkennt und sieht, dass Christus Herr ist, dass man glauben kann und dass man auch fröhlich glauben kann. Ich danke euch von Herzen, habt ihr diese Zeit mit mir bestritten und war es nicht ein Streiten, sondern ein gemeinsames Ringen um das Schöne und Gute in dieser Welt. Danke euch fürs Zuhören, Zusehen. Ich hoffe, irgendwo, irgendwann mal wieder.
Und tschüss. Sehr gerne. Merci. Ciao. Alles Gute, Gott mit euch.